Vielen Dank, Frau Frey, und guten Abend an die Hörer und Hörerinnen. Was ich vortragen möchte, ist tatsächlich ein bestimmtes Plädoyer, und um gleich die Grundthese zu sagen, ich möchte davon ausgehen, dass die Menschen, dass wir in besonderer Weise suchen und wünschen und uns sehnen, dass wir eben unheil sind und in das Heil suchen, und das ist völlig in Ordnung und gehört auch mit dazu und selbstverständlich ganz fundamental zu den Religionen. Ich meine aber, dass es nicht die Grund- und Hauptbestimmung ist, sondern ich möchte eigentlich dafür plädieren, dass der eigentliche Sinn und Grund und das Wesen der von Religion der Bezug auf Gott um Gottes Willen sein sollte. So sieht das aus. Aber beginnen wir mit dem, was tatsächlich sowohl nach der Vorstellung so der Verkündiger, der Missionare, wie der Leute, die angesprochen werden, dann ist es ein Suchen, ein Angebot nach Befreiung. Und tatsächlich nennt man ja auch die christliche Religion eine der Erlösungsreligionen. Also es geht darum, dass der Mensch Erlösung und befreit will. Wir nennen Jesus den Heiland. Und das, den Heilbringer, den Erlöser, er ist gekommen, er hat die Menschen geheilt und er hat sie eigentlich vor allen Dingen ja von der Krankheit der Sünde und der Not befreit. Aber so meine Grundthese und mein Plädoyer, befreien will er uns zu selbstvergessener Anbetung eigentlich. Ich beginne aber mit dem ersten, also ich bin nicht gegen die Idee der Rettung und des Heils und der Erlösung, das war ja deutlich gesagt. Die Frage ist nur, ist das tatsächlich der Kern und die eigentliche Sinn der Religion? Ist das auch der Sinn des Kommens von Jesus selbst? Wie gesagt wird, er ist als Erlöser gekommen, er hat uns befreit aus der Not, dahinter steht die berühmte Lehre von der Erbsünde. Der Mensch ist im Unheil und im Unglück und Jesus ist der Heiland und der Erlöser. Das ist der Gedanke. Und vor allen Dingen ist es ein ganz gezielter Gedanke, dass die Menschwerdung der zweiten Person der Gottheit, des Wortes, des Logos, des Sohnes Gott, dass das eine Antwort auf den Fall der Ureltern ist, so dass die Menschwerdung der zweiten Person der Gottheit eine Antwort auf die Verlorenheit und auf die Sünde der Menschen ist. Das ist der Hauptpunkt und die Hauptauffassung des Selbstverständnisses der christlichen Religion. Jesus Christus kommt als Erlöser und diese Erlösung, er kommt, um zu leiden und zu sterben, so heißt es dann noch einmal. Und dieses Leiden und Sterben macht uns wieder frei und zu neuen Menschen. Das ist der Grundgedanke. Dieser Gedanke ist so zentral, dass eben die Menschwerdung als solche, dass von der gesagt wird, sie hätte gar nicht stattgefunden, es wäre gar nicht zu ihr gekommen, ist der Hintergedanke, wenn es nicht diese Sünde gegeben hätte. Das wird daran deutlich, dass in den Kartagen, die sind ja schon wieder eine Weile zurückliegend für uns in diesem Jahr, dass in den Kartagen und in der Osternacht davon die Rede ist, dass die Schuld selber eine glückselige Schuld ist, weil wir es dieser Schuld verdanken, dass die zweite Person der Gottheit überhaupt Mensch geworden ist, dass es diese Inkarnation überhaupt gegeben hat und dass uns die Gegenwart Jesu bis heute, vor allen Dingen ja in der Eucharistie, aber in der Kirche im Ganzen, zuspricht. Ist das tatsächlich die einzige Weise, so meine provozierende Frage an Sie, ist das die einzige Weise, wie Menschwerdung gedacht werden kann? Ich formuliere das deswegen so, weil ich meine, wenn es diese wunderbare Sache, diese Nähe Gottes in der Menschwerdung des Sohnes sich verdankt der Ursünde. Sind wir dann nicht eigentlich verpflichtet, Adam und Eva dankbar zu sein für ihre undankbare Verfehlung, für ihr Dankbarkeitsvergessenes sich verfehlen? Und das drückt ja eben die Liturgie so aus, dass sogar gesagt wird, die Sünde ist, die Schuld ist selig. Kann Schuld selig sein? Muss ich nicht eigentlich nur sagen, selig ist jemand, dem die Schuld vergeben wird? Aber wieso kann Schuld selig sein und beglücklich sein? Und der Mensch, der Vergebung erfährt, der kann glücklich sein über die Vergebung. Aber meinen Sie, man könne eigentlich guten Gewissens selig sein über seine Verfehlung? Meinen Sie, dass Petrus im Himmel dort immer glücklich ist darüber, dass er seinen Herrn verleugnet hat? Also ich meine, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie Schuld und Sünde selber selig genannt werden können. Der Erlöste ist selig über seine Erlösung, aber doch nicht über seine Schuld. Das, meine ich, wäre ein erster wichtiger Punkt. Und ich bin betrübt, dass man das normalerweise nie hört.